Lobe den Herrn. Es ist immer noch sehr ungewohnt, an einer Konferenz vor so wenigen Geschwistern zu stehen. Aber wie wir hoffentlich sehen werden, was auch immer uns begegnet, es ist nichts Fremdes. Wir kennen unseren Herrn und ich hoffe, wir lernen ihn in diesen Tagen der Konferenz noch mehr kennen und vielleicht sogar etwas anders kennen, als wir ihn bisher kannten. In dem Outline steht unter A1 ein anderer Blick auf Jesus Christus. Es war ein bisschen schwierig, das zu formulieren. Ich hatte am Anfang dastehen, ein anderer Christus. Da sagt der Bruder, nicht zu Unrecht, das ist doch aber derselbe. Ja, das ist richtig, das stimmt. Und doch ist es ein anderer, mindestens eine andere Seite. Schon in den Offenbarungsversen, die wir gelesen haben, sehen wir, er ist auf der einen Seite der Löwe aus Juda. Und wenn wir ihn anschauen, ist er das Lamm in der Mitte des Thrones. Und es ist schon wichtig, diese Seite des Herrn, dass er der Löwe ist, auch einmal zu betonen. Als das Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt, kennt ihn, glaube ich, von uns jeder. Und hier muss ich gucken. Als Petrus spricht, zitiert er einen Vers, Apostelgeschichte 8, 32. Nein, Unsinn. Das ist der Äthiopier. Er liest in der Schrift, genau. Und der Inhalt der Schrift nun, die er las, war dieser. Er ist wie ein Schaf zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm still vor seinem Scherer, so tut er seinen Mund nicht auf. Das ist so, was man sich, glaube ich, üblicherweise unter diesem Lamm vorstellt. Das Lamm, das sich ohne Widerstand und ohne Widerspruch zur Schlachtbank führen lässt. Wenn wir jetzt diesen Christus in der Offenbarung anschauen, sieht dieses Lamm plötzlich ganz anders aus. Schon in Offenbarung sehen wir keinen Christus, der, wie er hier sagt, seinen Mund nicht auftut, sondern wenn er spricht, ist es das Rauschen vieler Wasser. Also völlig anders. Und er bekommt hier in Offenbarung 5 diese Schriftrolle gereicht, deren Siegel aufgetan werden müssen, um den Lauf der Dinge in Gang zu bringen, möchte ich mal so formulieren. Und Johannes hat ihn wohl noch nicht so wahrgenommen, obwohl in Offenbarung 1 hat er ihn natürlich gesehen, er ist sogar umgefallen wie tot. Der Herr sagt zu ihm, fürchte dich nicht. Aber hier denkt er jetzt doch, das Lamm, wer ist jetzt würdig, diese Siegel aufzutun, diese Rolle zu nehmen und die Siegel aufzutun. Und zu ihm wird gesagt, weine nicht, siehe. Diese drei Wörter, weine nicht, siehe, die sind entscheidend in diesen Tagen der Konferenz. Wir sollen wirklich sehen, diesen Herrn sehen. Dann, wie soll ich sagen, brauchen wir nicht weinen, werden wir nicht weinen. Werden wir nicht jammern, wir werden diesen Herrn sehen. Das wäre mein Wunsch, dass wir diesen Herrn sehen, wie er wirklich ist. Als der, der auf dem Thron sitzt, der heute die Siegel auftut und der durch die ganze Zeit, die es gibt, wirkt. nach dem Ratschluss seines Willens. Diesen Herrn sehen und auch sehen, was er tut, in welches Werk er uns hineinberufen hat oder zumindest in das er uns hineinberufen will. Dass wir uns nicht ablenken lassen von egal was, auch nicht von der Situation, in der wir jetzt sind, von den Entscheidungen, die getroffen werden, von den Nachrichten, die uns vielleicht beunruhigen und ermüden. Aber wir schauen auf diesen Herrn und wir sehen, wie er alle Dinge doch in der Hand hat. Durch die ganzen letzten Monate, die Schriftstellen, die wir so durchgegangen sind, war ich einfach nochmal stark erinnert, in welchem Werk wir heute sind. Durch die ganze Geschichte von Israel, wie sie gefallen sind, wie sie weggeführt wurden, wie sie in Gefangenschaft waren, wie sie zurückgekommen sind, um den zweiten Tempel zu bauen. Wir wissen alle, dass das eigentlich ein Bild ist auf das, was wir heute tun. Aber irgendwie habe ich dieses Bild neu gesehen. Sie kommen zurück aus Babylon. Das wissen wir. Ich hoffe, wir kennen die Geschichte. Das war 540 vor Christus ungefähr. Sie haben dann zuerst den Altar gebaut und dann den Grundstein des Tempels gelegt. 535 vor Christus. Ich möchte mal die Verse aus Esra 3 lesen, als sie das gemacht haben. Nur um uns einen Eindruck zu geben, was das bedeutet hat. Esra 3, ab Vers 10, ich lese: So legten die Bauleute die Grundmauern zum Tempel des Herrn. Dabei ließ man die Priester in ihrer Amtskleidung antreten mit Trompeten und die Leviten, die Söhne Asafs, mit Zimbeln, den Herrn zu loben, nach der Anweisung Davids, des Königs von Israel, und sie stimmten einen Wechselgesang an mit Lob und Preis dem Herrn, denn er ist gut, denn seine Güte währt ewig über Israel. Und das ganze Volk jauchzte mit gewaltigem Jauchzen beim Lob des Herrn wegen der Grundsteinlegung zum Haus des Herrn. Viele aber von den Priestern und den Leviten und den Familienoberhäuptern, den Alten, die das erste Haus gesehen hatten, weinten, während man vor ihren Augen den Grundstein zu diesem Haus legte mit lauter Stimme. Viele aber erhoben ihre Stimme mit freudigem Jauchzen, so dass niemand vom Volk vor der Stimme des freudigen Jauchzens die Stimme des Weinens im Volk erkennen konnte. Denn das Volk jauchzte mit gewaltigem Jauchzen, so dass die Stimme bis in die Ferne gehört wurde. Wie ich das las, dachte ich, ich gehöre ja jetzt eigentlich auch zu den Alten. Und ich war so erinnert, als ich damals in die Gemeinde kam. Wir haben wirklich gejauchzt, wir haben etwas gesehen. Irgendwie kam so dieses Gefühl in mir hoch. Und sie haben damals den Grundstein gelegt. 516 war der Tempel dann fertig, war auch noch ganz gut. Und dann kam lange Zeit eigentlich nichts mehr. Wenn man dann Esra Nehemia liest, denkt man, das geht so Schlag auf Schlag. Aber zwischen der Fertigstellung des Tempels und bis Nehemia kommt, sind circa 70 Jahre vergangen. 70 Jahre, von denen eigentlich nicht viel geschrieben steht. Da ist nichts mehr passiert. Sie waren einfach da. Der Altar war gebaut, der Tempel war gebaut, die Opfer und der ganze Dienst war wieder eingesetzt. Und es waren 70 Jahre. Und man muss sich vorstellen, wie Jerusalem ausgesehen hat. Ich lese mal Micha 3, Vers 12. Hoffentlich finde ich den jetzt so schnell. Hier ist er. Micha 3, Vers 12. Dort sagt der Herr: Darum wird euretwegen Zion als Acker gepflügt werden. Und Jerusalem wird zum Trümmerhaufen und der Berg des Hauses, des Tempels nämlich, zu Waldeshöhen werden. Also von Jerusalem ist nach der Zerstörung durch Nebukadnezar nicht viel übrig geblieben. Dort hat praktisch niemand gewohnt. Da war der Tempel und der Tempeldienst und der Altar. Vielleicht haben ein paar gewohnt. Ich war so erinnert an die Bilder von Stuttgart nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Häuser komplett in Trümmer, nur Häufen. Ab und zu mal hat einer ein Loch frei gemacht in den Keller runter und hat da unten mit seiner Familie gehaust. So ähnlich stelle ich mir zumindest Jerusalem dort vor. Die meisten haben nämlich außerhalb gewohnt, irgendwo im Land, unter den Leuten. Aber Nehemia, es kommen welche zurück von Jerusalem und Nehemia fragt sie, wie sieht es aus? Und man sieht, es war sehr entmutigend, sehr frustrierend ihr Zustand. Selbst Hesekiel nennt sie die Einwohner, die Bewohner der Trümmer. Das war der Zustand dort. Und sie waren entmutigt. Die mit der Folge, das sieht man dann auch bei Esra und Nehemia hinten, dass sie im Land gewohnt haben und sich vermischt haben mit dem Volk. Ich will da jetzt nicht zu tief eindringen, aber wenn ihr zum Beispiel das Buch Maleachi lest, das ist der letzte Prophet von dieser Zeit, bevor überhaupt nichts mehr kommt, da sieht man, wie weit das Herz nach diesen 70 Jahren, wie weit das Herz des Volkes vom Herrn entfernt war. Und ich dachte so bei mir bei der Vorbereitung, Herr, das darf uns nicht passieren. Das darf uns nicht passieren. Es ist sehr menschlich, es ist menschlich verständlich. Aber das darf uns nicht passieren, Geschwister. Unser Herz muss beim Herrn bleiben und klar sein, was für einen Herrn wir haben, was er vorhat, was er heute tut. Und unser Herz soll vor allen Dingen brennend bleiben für den Herrn. Diese Vermischung mit den Völkern zieht natürlich ein, sagen wir mal, ein Abkühlen des Herzens nach sich. Doch, ich habe mir ein paar rausgeschrieben, aber ich will nicht durch alle gehen. Das ist zu frustrierend, wenn man dann Maleachi liest. Aber manchmal ist es gut, auch einen Blick auf sich zu werfen und sein Herz zu prüfen. Also sie widersprechen dem Herrn in allem. Er sagt, schaut mal, ihr habt das und das gemacht. Und dann heißt es immer, ihr aber sprecht, worin haben wir denn, wieso haben wir denn, was soll's? Haben wir doch gar nicht. Zum Beispiel sagt er in Maleachi 1,6: Ein Sohn soll den Vater ehren und so weiter. Und dann sagt er: Wenn ich Herr bin, wo ist meine Furcht? Spricht der Herr der Herrscher zu euch, ihr Priester, die ihr meinen Namen verachtet und doch sprecht, ihr sprecht. Womit haben wir deinen Namen verachtet? Dann spricht der Herr von dem Altar. Maleachi 1, 12, 13 will ich da lesen. Ihr aber seid es, die ihn entweihen, indem ihr sagt, der Tisch des Herrn, der kann unrein gemacht werden und die Gabe für ihn, seine Speise, kann verächtlich behandelt werden. Das Wort verächtlich. Sie haben überhaupt keine Wertschätzung mehr gehabt. Gar keine Wertschätzung mehr für das, was dort war. Es sah wahrscheinlich auch nicht so prächtig aus. Ein Haus, ein Tempel, der bei weitem nicht mehr so schön war wie der alte. Und eine zerstörte Stadt drumherum. Dann in Vers 13, ihr sagt, siehe, welche Mühsal. Welche Mühsal. So, welche Mühsal. Und ihr missbeachtet ihn, spricht der Herr der Herrscher, und bringt Geraubtes herbei und das Lahme und Kranke, so bringt ihr die Opfergabe. Soll ich Gefallen haben an dem, was von eurer Hand kommt, spricht der Herr. Aber verflucht sei, wer betrügt. Denn es gibt in seiner Herde ein männliches Tier, ein gesundes männliches Tier nämlich, und er gelobt es, schlachtet aber dann für den Herrn ein verdorbenes. Das ist eine Show. Das sollen wir nicht machen. Das ist natürlich wie im Neuen Testament Ananias und Sapphira. Sowas sollen wir nicht machen. Wichtig ist, wir sollen ehrlich sein dem Herrn gegenüber, ehrlich sein den Geschwistern gegenüber und vor allem sei ehrlich gegenüber dir. Es hat keinen Sinn, der Herr kennt es, unser Herz, er kennt es sowieso. Er kennt unsere Herzen. Wir brauchen vor dem Herrn keine Show machen. Dann noch ein Vers, nur um die Situation zu zeigen. In Maleachi 3 lese ich Vers 13 und 14, 15. Eure Worte sind anmaßend gegen mich, spricht der Herr. Ihr aber sagt, was bereden wir gegen dich? Ihr sagt, nichts bringt es, Gott zu dienen. Das heißt, zwecklos, was soll ich Gott dienen? Nichts bringt nichts, bringt mir keinen Gewinn. Nichts bringt es, Gott zu dienen. Und was ist der Gewinn, dass wir für seinen Dienst sorgen und dass wir in Trauer einhergehen vor dem Herrn der Herrscharen? Und nun, wir preisen die Frechen glücklich. Sie kamen sogar noch voran, als sie gottlos handelten. Ja, sie versuchten Gott und kamen davon. Der Herr antwortet ihnen dann, es wird der Tag kommen, wo ein Unterschied gemacht wird zwischen dem Gerechten und Ungerechten. Und dann werdet ihr sehen, wie das ist zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Ich will hier niemanden Angst machen oder ein schlechtes Gewissen. Bitte betrachtet es nicht so. Aber es zeigt, dieser Zustand ist nur zu verstehen, wenn man weiß, dass sie sich vermischt haben mit den Völkern rund um Jerusalem. Nehemia hat es dann behoben. Das war sicher schmerzlich, aber es ist nötig. Maleachi ist der letzte Prophet, dann kommen 400 Jahre, da spricht Gott überhaupt nichts zu seinem Volk. Erst als der Herr wieder gekommen ist, gab es wieder ein Wort. Ich sage das nur, dass wir lernen, auch auf uns zu achten. Wie ist denn mein Zustand? Dass wir vor den Herrn kommen, Herr, wie ist mein Zustand in deinem Licht? Nicht, dass wir uns jetzt untersuchen, das meine ich nicht, aber schon durchaus im Licht des Herrn und den Herrn fragen, wie ist mein Zustand? Wie ist mein Herz? Kenne ich dich? Kenne ich deinen Vorsatz? Brennt mein Herz noch für deinen Vorsatz? Herr Jesus Christus. So, wir wollen aber auf diesen Herrn schauen, der die Dinge auch in der Hand hat. Jetzt gehen wir weiter, dass wir den Herrn schauen, nicht weinen. Er ist der König und er ist der Priester. Er ist der Löwe und er ist das Lamm. Und er ist zum Herrn und Christus gemacht. Hans-Jürgen hat den Vers schon gelesen. Ich lese ihn nochmal. Den Aposteln, als sie gepredigt haben, war das sehr, sehr bewusst, was für einen Herrn wir haben. Apostelgeschichte 2, ab 34. David ist nicht in die Himmel gefahren. Er sagt aber selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Da müssen wir Hebräer 1 dazu lesen. Hebräer 1, Vers 8 und Vers 13. Dort sagt er eigentlich dasselbe Zitat von dem Sohn aber: Dein Thron, o Gott, besteht von Ewigkeit zu Ewigkeit, und das Zepter der Geradheit ist deines Reiches Zepter. In Vers 13, zu welchem der Engel hat er jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Das ist dieser aufgefahrene Christus. Nicht der andere, aber doch ein anderer. Er ist der Mensch, der durch Tod und Auferstehung gegangen ist, der aufgefahren ist, der sich gesetzt hat, hier heißt zur Majestät in der Höhe. Er hat sich zur Rechten der Majestät in der Höhe niedergesetzt. Herr Jesus Christus, diesen Herrn wollen wir neu kennenlernen, als den, der alle Dinge lenkt und wirkt nach seinem Ratschluss. Und wir sind in seinem Ratschluss. Das ist für mich ein wichtiger Punkt. Wir sind nicht hilflos irgendwelchen Dingen ausgeliefert, sondern wir arbeiten mit dem Herrn in seinem Vorsatz zusammen. Aber es ist wichtig, ihn als diesen zu kennen. Er ist heute nicht mehr das stumme Lamm, sondern, jetzt lesen wir nochmal Offenbarung 17 im Vergleich dazu. Offenbarung 17, Vers 14. Da heißt diese werden Krieg führen, das kommt erst noch. Diese werden Krieg führen mit dem Lamm. Es ist ein kriegerisches Lamm. Diese werden Krieg führen mit dem Lamm und das Lamm wird sie überwinden. Denn es ist der Herr der Herren und der König der Könige und die mit ihm sind, sind Berufene, Auserwählte und Treue. Herr Jesus Christus, das ist ein ganz anderes Lamm, was wir hier sehen. Keins, das stumm vor seinem Scherer steht, den Mund nicht auftut. Das ist ein Lamm, das Krieg führt. Und das ist ein Lamm, das seine Gegner überwindet. Und es kommen ein paar mit ihm. Berufene, Auserwählte. Ich glaube, das ist kein Problem, berufen zu werden. Es ist kein Problem, auserwählt zu sein. Es ist vielleicht ein Problem, treu zu sein. Das müssen wir lernen in dieser Zeit. Die mit ihm kommen, sind Berufene und Auserwählte und Treue. Herr Jesus Christus, gib uns ein treues Herz. Die mit ihm kommen, sind Treue. Und er führt seinen Ratschluss aus. Das sind alles Verse, die ich da gezeigt habe. Die sollt ihr durchaus lesen. Und nicht nur lesen, auch durchaus mal drüber beten. Epheser 1,11, der alle Dinge wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens. Und auch in Apostelgeschichte 4 ist es ja. Das ist das Gebet der Gemeinde, steht drüber. Sie beten. Und ab Vers 26 sagen sie, die Könige der Erde traten zusammen und die Fürsten versammelten sich gegen den Herrn und seinen Christus. Das ist noch ein Zitat aus Psalm 2. Und dann sagen sie, ja, wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt, in Jerusalem nämlich, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast. Und jetzt kommt die Mischung. Herodes und Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern von Israel. Diese alle haben sich versammelt gegen einen. Das ist doch wirklich schlimm. Aber, Vers 28, wozu haben sie sich versammelt? Zu tun, was deine Hand und dein Rat vorherbestimmt hat, dass es geschehen sollte. Das ist der Punkt hier. Sie sind zwar gegen den Herrn, sie haben sich versammelt gegen ihn, aber das war auch so vorgesehen. Nicht, dass das Tun derer, die hier aufgezählt sind, damit gerechtfertigt wäre, das heißt es nicht. Aber sie haben sich versammelt und den Ratschluss des Herrn, den Rat erfüllt. So müssen wir den Herrn kennenlernen. Viele Dinge verstehen wir nicht. Petrus hat es nicht verstanden. Er sagte, Herr, das geschehe dir nur nicht. Er war eine gute Seele, sagen wir mal. Ihr kennt die Geschichte. Und die Emmaus-Jünger, sie waren traurig. Aber es war der Rat des Herrn, zu tun, was deine Hand und dein Rat vorherbestimmt hat. Es musste so geschehen. Ich möchte einfach ein paar Verse mit euch lesen in dieser Richtung, dass wir sehen, wie der Herr wirkt. Da gibt es zum Beispiel den Propheten Daniel, der bei Nebukadnezar gedient hat. Nebukadnezar war kein netter Mensch, überhaupt nicht. Die nicht so konnten oder wollten, wie er wollte, die wurden einfach, in Daniel 2 bin ich jetzt, getötet. Fertig. Sie wurden getötet und ihre Häuser dem Erdboden gleich gemacht, die Familie auch gleich mit. Und dieser kommt zu Nebukadnezar und sagt zu ihm, in Daniel 2,21, sagt er von Gott, er ändert Zeiten und Fristen, er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen Weisheit und Erkenntnis den Einsichtigen. Er setzt Könige ab und er setzt Könige ein. So einfach ist es. Dann in Daniel 4,14, auch sehr aufschlussreich, eine ähnliche Situation. Nebukadnezar hat den Traum. Daniel soll ihm diesen auslegen. Und da heißt es, durch den Beschluss der Wächter, das sind hier Engel, ist diese Botschaft zustande gekommen und der Spruch der Heiligen ist diese Sache, damit die Lebenden erkennen, dass der Höchste Macht hat über das Königtum der Menschen und es verleiht, wem er will. Er hat Macht über das Königtum der Menschen und verleiht es, wem er will. Und den Niedrigsten der Menschen darüber einsetzt. Wisst ihr, wer der Niedrigste ist? Welcher Vers fällt euch da ein, wenn ihr das lest? Wie? Epheser 3,8. Mir ist ein anderer eingefallen, aber gucken wir mal nach, was dort steht. Ah, mir dem Allergeringsten heißt es da, von Paulus ja. Aber mir ist Philipper eingefallen. Philipper 2, ab Vers 7, er entäußerte sich selbst, nahm eine Sklavengestalt an und wurde den Menschen gleich. Und der Erscheinung als ein Mensch gefunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott hoch erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über jeden Namen ist. Er ist der Niedrigste der Menschen und er ist über alle gesetzt. Und was hier speziell Nebukadnezar betrifft, ist es auch interessant, dass Jeremia hier schon geweissagt hat, Jeremia 27, Vers 6 und 7 genau, dort sagt, heißt es, und nun, ich habe all diese Länder in die Hand meines Knechtes Nebukadnezar, des Königs von Babel, gegeben. Und auch die Tiere des Feldes habe ich ihm gegeben, dass sie ihm dienen. Und alle Nationen werden ihm dienen, und seinem Sohn und seinem Enkel, bis die Zeit auch seines Landes gekommen ist und viele Völker und große Könige ihn dienstbar machen. Und genauso ist es gekommen. Das war zur Zeit Nebukadnezars. Wusste man schon, er wird König sein, sein Sohn und sein Enkel, und dann ist Schluss. So ist der Herr. Er hat es in der Hand. Diesen Herrn sollen wir kennen. Diesen Herrn und seinen Vorsatz. Nebukadnezar, so groß und so furchtbar er war, sein Ende war schon bestimmt. Seins und das seines Reiches. War alles schon geredet. Und so kam es auch. Es ist nicht nur, dass es hier im Wort steht, das kann man auch in jedem Geschichtsbuch nachlesen. Genauso ist es gekommen. Als Paulus dann in Athen war, ich mache jetzt einen Sprung wieder ins Neue Testament, Paulus in Athen predigt auch den Athenern von dem Gott, der den Völkern Zeiten und Grenzen setzt. Wenn wir die Nachrichten hören und sehen, kann man Angst bekommen, wirklich. Selbst in den letzten Jahren hat sich so viel verändert, es ist unglaublich. Und es ist wenig, wo man sagen kann, es hat sich zum Guten verändert. Aber der Herr ersetzt Zeiten, die Fristen und auch die Grenzen der Völker. Und in Sprüche heißt es jetzt, er lenkt die Herzen der Könige wie Wasserbäche. Er lenkt die Herzen der Könige. Sie merken es gar nicht, er lenkt es. Wenn wir die Geschichte Israels anschauen, seines irdischen Volkes, das finde ich immer wieder so beeindruckend, nicht, dass ich Israel-Fan bin, Vorsicht. Also es gibt Christen, die sind völlig auf Israel fokussiert, das meine ich nicht, dass wir das tun sollen. Aber die Geschichte, die Entwicklung Israels geht parallel zur Geschichte des Aufbaus der Gemeinde. Der Schrittmacher in der Geschichte ist die Gemeinde. Denn der Herr kommt, um seine Braut zu heiraten. Sie muss sich bereiten. Aber alles andere gehört dazu. Das ist Beiwerk. Aber an diesem Beiwerk kann man erkennen, was jetzt gerade passiert. Und von Israel wurde es schon im 5. Mose, 1600 vor Christus, wurde schon gesagt, 5. Mose 28, ihr könnt selber lesen, wie sie nach 70, wie Israel zerstört wird, die Stadt zerstört wird und wie sie vertrieben werden. Und was all die Jahre danach kommen wird. Das wurde schon sehr, sehr, sehr früh geschrieben. 1600 vor Christus und wir sind jetzt 3600 Jahre etwa weiter und es ist alles geschehen. Genau so ist es geschehen. Ich will da nicht zu tief eingehen, aber dass wir einen Eindruck bekommen, wie der Herr, wie dieser Löwe auf dem Thron arbeitet, wirkt. Dass er alles in seiner Hand hat. 5. Mose 28 ist ein extrem langes Kapitel. So ab Vers 64 sagt er, der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Das ist geschehen nach dem Jahr 70. Und du wirst dort anderen Göttern dienen, die du nicht gekannt hast, weder du noch deine Väter, Göttern aus Holz und Stein, und unter jenen Nationen wirst du nicht ruhig wohnen, und deine Fußsohle wird keinen Rastplatz finden. Und der Herr wird dir dort ein zitterndes Herz geben, erlöschende Augen und eine verzagende Seele. Und dein Leben wird in Gefahr schweben, du wirst dich Nacht und Tag fürchten und deines Lebens nicht sicher sein. Am Morgen wirst du sagen, wäre es doch Abend, und am Abend wirst du sagen, wäre es doch Morgen, wegen des Zitterns deines Herzens, mit dem du zitterst, und wegen des Anblicks dessen, was deine Augen erblicken müssen. Das Volk Israel hatte durch die ganzen 2000 Jahre oder 1900 Jahre keine Ruhe. Egal wo sie waren überall verfolgt. Sie mussten überall immer um ihr Leben fürchten. Nicht nur, dass sie zerstreut wurden, sie wurden auch dort in den Ländern immer, 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 immer verfolgt. Genau wie es hier geschrieben ist. Und diese eine Verfolgung hat dazu geführt, dass die ersten Juden zurückgekehrt sind in das Land Israel. 1882 haben sie angefangen zurückzugehen. Und sogar schon Land zu kaufen dort. War aber noch kein Staat da. Und dann kam der Erste Weltkrieg. Warum war der nötig? Das Land Israel damals das Land Israel gab es damals nicht, Palästina, lag im Osmanischen Reich damals. Ein islamisches Land. Ein Land, in dem islamisches Recht galt. Es kam der Erste Weltkrieg. Und das Osmanische Reich wurde zerschlagen. Die Osmanen hatten die Möglichkeit, sich auf die Seite Deutschlands zu schlagen oder auf die Seite der Entente-Mächte damals. Und sie haben sich auf die Seite Deutschlands geschlagen. Hätten sie sich auf die andere Seite geschlagen, hätte es nicht funktioniert. Aber es war halt so. Und dadurch wurde das Osmanische Reich zerschlagen, Palästina, britisches Mandatsgebiet. Riesenschwierigkeiten dort zwischen den Arabern und Juden. Die Engländer haben es aufgeteilt. Balfour-Erklärung könnt ihr alles selber nachlesen irgendwo. Es gab immer noch keinen Staat. Es kam wieder ein Weltkrieg. Noch schlimmere Verfolgung. So schlimm, dass man gesagt hat, wir müssen den Juden einen Staat geben. Und 1948 ist der Staat entstanden. Israel war wieder da. Wenn ihr es anguckt auf der Landkarte, drei Flecken in der Gegend dort, mit denen man eigentlich nicht viel anfangen kann. Aber an dem Tag, an dem Israel der Staat ausgerufen wurde, gab es einen Krieg. Und Israel hat sein Gebiet ziemlich vergrößert und ein zusammenhängendes Gebiet bekommen. Weil, wisst ihr, 1967, der Sechstagekrieg, das Westjordanland kam dazu, Ostjerusalem kam dazu. Das heißt, Jerusalem ist wieder komplett in israelischer Hand. Das Ende der Zeiten der Nationen, von dem der Herr spricht, in Lukas 21. Warum erzähle ich euch das? Weil es geschrieben steht und weil es passiert ist. So wirkt der Herr. Das ist der Löwe auf dem Thron. Der Löwe aus Juda, das Lamm auf dem Thron. So muss ich es richtig sagen. Das ist ein kleiner Ausflug in die Geschichte, aber es zeigt, wie alles vom Herrn gelenkt wird, dass genau das passiert, was schon aufgeschrieben ist. Und heute ist dieser Herr der, der uns in Offenbarung auch eins auch gezeigt wird. Das ist mir ein wichtiger Punkt. Er ist heute, wandelt heute auch mitten unter den 7 goldenen Leuchtern. Nein, Entschuldigung, ich muss noch B4. Das ist mir auch ein wichtiger Punkt. Es gibt als Folge dessen, was ich gerade gezeigt habe, sagt die Schrift, Paulus in Römer 13, es gibt keine Obrigkeit außer von Gott. Das können wir daran sehen. Wir können natürlich ein Problem haben mit diesen Versen und sagen, dieser böse Mensch, das kann unmöglich sein. Aber die Schrift sagt, es gibt keine Obrigkeit außer von Gott. Römer 13. Jedermann sei den Obrigkeiten untertan, die über ihn gesetzt sind. Denn es gibt keine Obrigkeit außer von Gott und die Bestehenden sind von Gott verordnet. Wer sich darum der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt der Anordnung Gottes. Starke Verse, gell? Könnte man dran verzweifeln, ich weiß, wenn man gewisse Staatenlenker sieht. Aber wenn wir zum Beispiel Daniel anschauen, dann sehen wir einen Menschen, der seiner Obrigkeit untertan war, ohne Gott ungehorsam zu werden deswegen. Das, was gegen Gott war, hat er nicht mitgemacht. Und der Herr hat es auch so gelenkt, dass das funktioniert hat. Auch seine Freunde sollten in den Feuerofen geworfen werden, stehen vor diesem Ofen und sagen zu Nebukadnezar, unser Gott kann uns retten. Und wenn er es nicht tut, auch in Ordnung. Wenn er will, kann er. Wenn er nicht will, ist auch in Ordnung. Und sie wurden gerettet. Und Daniel war Nebukadnezar untertan und allen denen, die nach ihm kamen, und hat trotzdem den Herrn nie verleugnet oder gegen ihn gehandelt. Das ist das Beispiel eigentlich, was wir haben in der Schrift, was es heißt, Obrigkeiten, die von Gott gegeben sind, untertan zu sein. Petrus sagt es auch, ich habe es hier aufgeschrieben, in Titus 3 steht es nochmal, 1. Petrus 2 steht es auch nochmal. Als Christen brauchen wir keine Revolution an Zetteln, um die Zeiten zu ändern. Das steht uns nicht an. Aber wir können beten, Geschwister. Ich nehme hier schon ein paar Dinge oder spreche sie an, ich nehme sie nicht vorweg. Wir werden noch genauer und intensiver auf diesen Punkt auch eingehen. Dieser Herr, der all dieses lenkt, wandelt heute unter den 7 Gemeinden, unter den goldenen Leuchtern. Offenbarung, wie er sich hier vorstellt, ist für die Gemeinden. Und sogar die ganze Offenbarung, ja, sie endet ja damit, in Offenbarung 22, 16, sagt er, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch dies, alles was vorher kommt, für die Gemeinden zu bezeugen. Das ist ein Wort für die Gemeinden. Denn der Herr hat gesagt, ich will meine Gemeinde bauen. Und seine Gemeinden sind es heute, mit denen er zur Herrschaft kommen möchte, die aber auch bereitet werden als seine Braut. Und Petrus sagt, wenn das so kommt alles, was für Menschen müsst ihr da sein? Und der Herr reinigt heute die goldenen Leuchter, ein goldener Leuchter ohne alle Vermischung. In Petrus sehen wir, dass das manchmal nicht ganz ohne Feuer geht, dieses Gold zu läutern. Aber der Herr ist heute dabei, auch uns zu läutern. zu reinem Gold, dass er möchte diese goldene Leuchte haben, unter denen er wandelt. Und im Epheserbrief heißt es, wir wachsen hinein in ihn, Epheser 4,15 habe ich geschrieben, hinein in ihn als das Haupt. Wenn wir ihm folgen, ihn genießen, ihn austeilen, uns an ihm freuen und er wächst und wir wachsen im Leben, hat dieses Wachstum eine Richtung, hinein in das Haupt. Wir werden nicht zu geistlichen Riesen, aber wir kommen unter ihm als unserem Haupt. Vergiss es nie. Je mehr ich wachse, desto abhängiger bin ich von ihm als dem Haupt. Und so können wir dann mit ihm zusammenarbeiten, als einem Königreich von Priestern. Wie es in Offenbarung 5, Offenbarung 1 steht schon, Offenbarung 5, in dem, am Ende dieses Abschnitts in Vers 10, er hat uns erkauft mit seinem Blut und zu einem Königreich von Priestern gemacht, weil er zur Herrschaft kommen möchte. Und als solcher Herr ist er der Gemeinde gegeben, als Haupt über alles. Das sind ganz wichtige Verse. Epheser 1, ab 21 heißt es, oder Mitte Vers 20, er hat ihn aus den Toten auferweckt und ihn zu seiner Rechten in den Himmel niedergesetzt, hoch über jede Regierung und Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem kommenden. Und er hat alle Dinge unter seine Füße getan und hat ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Wir sollen lernen, mit diesem Herrn zusammenzuarbeiten. Er ist als Haupt der Gemeinde, aber er ist als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Mit ihm sollen wir zusammenarbeiten. Ihn sehen, diesen Löwen sehen, der heute alles lenkt, der alles in seiner Hand hat, der über allen ist, der über alle Regierung ist, der über alle Macht ist. Er war der Niedrigste und er ist über alle gesetzt. Und er möchte, dass wir mit ihm zusammenarbeiten, als Gemeinde. Ist das nicht gewaltig? Geschwister, diesen Blick brauchen wir, besonders in der Gebetsversammlung, um nicht zu kommen und zu weinen, sondern mit ihm zusammenzuarbeiten. Nicht, dass wir unsere Sorgen und Anliegen auch beten sollen, natürlich. Aber wir brauchen diese Sicht. Der Herr möchte etwas bewegen. Er möchte seinen Vorsatz weiterbringen. Wir sollen nicht warten, frustriert sein. Es tut sich ja nichts. Lohnt sich eh nicht. Sondern mit ihm zusammenarbeiten, im Gebet. Und glauben, der Herr tut es auch, der Herr wirkt. Es ist aber ein Gebet in seinem Vorsatz. Es ist nicht ein Gebet für irgendetwas. Es ist auch kein Gebet für die Weltverbesserung. Ich möchte mal, vielleicht ist es ein bisschen provokant, aber ich sage es trotzdem, es ist auch kein Gebet, dass das Klima sich wieder verbessert. Das Klima wird sich in unserer Zeit nicht mehr verbessern. Der Mensch, den wir jetzt haben, der wird es nicht schaffen. Was der Mensch heute tut, zerstört die Erde. Man kann es punktuell ein bisschen verbessern. Aber dass es wirklich gut wird, das wird der Herr machen, sobald er kommt. Glaubt es mir. Je früher er kommt, desto früher wird sich das Klima bessern. Wir brauchen nicht auf Demonstrationen gehen. Es ist wichtiger, in seinem Vorsatz mit ihm zu beten. ihn als den zu kennen, der heute wirklich alles lenkt, alle Geschicke in seiner Hand hat, mit dem wir zusammenarbeiten. Sogar sagt er der Hebräerbrief, wir sind Partner des Christus geworden. Partner, Geschäftspartner. Wir wissen, worum es geht und wir wissen oder sollten es wissen, wie es geht. Mit diesem Christus zusammenarbeiten. Lass uns diese Sicht haben oder erlangen und diesen Löwen sehen. Und unser Gebet, Geschwister, wird sich ändern. Er ist der Löwe von Juda und er ist auch das Lamm auf dem Thron, natürlich in Ewigkeit. Die Erlösung wird bestehen bleiben. Er ist das Lamm und er bleibt das Lamm bis in alle Ewigkeit. Aber er ist auch der Löwe. Lobe den Herrn.